Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Draußen vor dem Fenster verliert unsere Welt jetzt im Herbst Tag für Tag mehr Farbe. Wir wollen dem aktiv trotzen, mehr Farbe wagen, heißt es heute hier in der Echtzeit mit Mandy Schielke. Willkommen.
Wir wollen Farben sehen, Farben sehen, Farben sehen.
Eine Farbe ist ein durch das Auge und Gehirn vermittelter Sinneseindruck, der durch Licht hervorgerufen wird.
Yellow is the color of my true love's here in the morning.
Schon im Flur begrüßt ein kräftiges Orange die Besucher. Das knallige Blau der Küche steht dazu in deutlichem Kontrast.
Farben sollen uns beeinflussen. Grün soll beruhigen. Rot uns anziehen, aber auch warnen. Blau soll Vertrauen schaffen.
Ich habe Achromatopsie, das heißt totale Farbenblindheit.
Black, black, black is the color of my true love's hair.
Mächtig, gewaltig, magisch. Farben lenken uns mehr, als wir wollen. Sie sind das größte Kommunikationssystem der Menschheit. Wir bewegen uns durch die Welt der Farben in dieser Echtzeit und fangen mit der Vergangenheit an, mit der Geschichte der Farben. Bereits vor 30.000 Jahren sind Menschen hunderte Kilometer weit gereist, um mit Farben zu handeln. Farben waren so wertvoll wie Edelmetalle. Aber was sind Farben überhaupt? Seit Isaac Newton und seinen Versuchen mit einem Glasprisma im 17. Jahrhundert wissen wir, sie sind keine Materie. Sie entstehen durch die Brechung des Lichts auf einer Oberfläche. Die Macht dieser Eindrücke haben Herrscher aller Epochen für sich genutzt. Warum das so ist und wie sich unsere Liebe zu den Farben im Laufe der Zeit entwickelt hat, bespreche ich jetzt mit dem Farbforscher Axel Büter, Professor für visuelle Kommunikation in Wuppertal und Vorsitzender des Deutschen Farbenzentrums. Hallo, Herr Büter.
Schönen guten Tag.
Farben sind das größte Kommunikationssystem der Menschen. Das ist ein Satz von Ihnen, Herr Büter. Wir kommunizieren also über Farben.
Ja, nicht nur wir kommunizieren über Farben, sondern die gesamte Natur kommuniziert über Farben. Wir müssen uns das so vorstellen, dass wenn wir in die Welt blicken, dass die gesamte Umwelt ist angefüllt mit Farben und jede dieser Farben hat eine biologische und bei uns natürlich auch eine kulturelle Funktion.
Was wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, Farben waren nicht immer auf der Welt. In der Urzeit war alles grau in grau. Warum hat die Natur die Farben geschaffen?
Das ist ein Prinzip von Sehen und Gesehenwerden. Man muss sich das vorstellen. Pflanzen haben natürlich keine Möglichkeiten zur Fortbewegung. Das heißt, sie können ihre Pollen mit dem Wind verbreiten, natürlich ganz klassisch, aber das hat ihnen nicht gereicht. Das heißt, es gab evolutionär einen Zufall, kann man sagen. Sie hatten eine Möglichkeit entdeckt, ja, tatsächlich durch die Bildung von Farbstoffen. Und auf der anderen Seite bildeten sich gleichzeitig bei den Tieren Farbsehstoffe in deren Augen aus. Das heißt, aus diesen ersten lichtempfindlichen Hautzellen wurden nach und nach tatsächlich Augen. Und in diesen Augen gibt es Farbsehstoffe, die wiederum genau auf diese Frequenzen reagieren, die gesendet werden über das Licht. Und dann gibt es quasi eine Wechselwirkung. Ja? Das heißt, die Pflanzen müssen gar nicht unbedingt ein komplexes Nervensystem haben. Die müssen auch nicht sehen können. Sondern wenn sie Farbstoffe ausbilden, die effektiv sind, nämlich genau die richtigen Insekten oder auch andere Verbreiter anlocken, die sie mit ihren Früchten für sich gewinnen können, dann pflanzen sie sich entsprechend erfolgreicher fort und über die genetische Auslese gibt es dann natürlich immer wunderschönere Pflanzentöne und immer prächtigere Früchte.
Also wenn Sie jetzt über die Farbe von Pflanzen und so weiter sprechen, dann sehe ich grün.
Das ist richtig. Also grün ist auch die erste Farbe auf unserer Welt. Und auf einmal hat das Leben mitbekommen, es kann ja über diese Farbstoffe auch kommunizieren. Das heißt, es haben sich langsam Kommunikationsmechanismen eingestellt. Und wir gehen heute davon aus, dass sich so komplexe Nervensysteme wie unser Gehirn tatsächlich über solche Kommunikationsmechanismen entwickelt haben.
Also zuerst der Anfang war grün und dann kam rot.
Ja, genau. Also rot ist die wichtigste Farbe für den Menschen. Das heißt, wenn irgendetwas rot ist, müssen wir sofort hinschauen. Wenn wir uns das biologisch einmal anschauen, dann schauen wir uns in die Augen und stellen fest, wenn Sie da reingucken in diese schwarzen Pupillen, dann kommen Sie ganz nach hinten in die Mitte quasi der Netzhaut. Ein ganz kleines Areal, so nur 2-3 Millimeter groß. Und in diesem Areal konzentrieren sich ausschließlich farbempfindliche Zapfen. Und das ist der Schlüssel für das Farbensehen. Ganz außen in diesem Bereich sind die meisten blau. Deshalb ist blau für uns auch immer eine Farbe des Hintergrundes. Wir können es auch nur verschwommen sehen. Dann gehen wir ein bisschen weiter rein, dann kommt gleich grün. Also die grünen Zapfen verdichten sich, umso mehr wir ins Zentrum, in die Mitte des fovealen Zentrums kommen, was wir aufmerksam und bewusst die ganze Zeit sehen. Das heißt, die meisten Farben, die wir erkennen können, über die Hälfte aller Farbtöne sind grün, weil wir dafür im Prinzip alle drei Zapfentypen benutzen können. Und dann kommen wir ganz in die Mitte, ins innerste Zentrum, und da finden sich ausschließlich rotempfindliche Sehzellen.
Wann haben die Menschen eigentlich angefangen, selbst Farben herzustellen und sich nicht mehr auf das zu beschränken, was sie in der Natur vorfinden, und warum?
Die ältesten Zeugnisse sind so 30.000, 40.000 Jahre alt. Es sind Höhlen in Südfrankreich, in Afrika. Wir haben in Australien, in Amerika, in Asien überall ähnliche Zeugnisse. Das heißt, die Menschen haben angefangen, mit Erdfarben tatsächlich ihre Welt in abstrakter Form zu malen. Da sie nicht nur mit Pigmenten gemalt haben, die sie vor Ort gefunden haben, sondern es müssen Handelswege gewesen sein, weil sie teilweise hunderte Kilometer entfernt diese Pigmente transportiert haben. Gehen wir davon aus heute auch, dass sie ihre Kleidung gefärbt haben. Ja, oder auch die älteste Kommunikation natürlich des Menschen ist, dass man sich einfach die Haut anmalt oder auch tätowiert.
Da gab es ja auch viele skurrile Einfälle, was jetzt auch das Färben angeht, wenn man jetzt mal sozusagen weggeht von den Farben, die man vorfindet, sondern die, die man auch sozusagen dann künstlich hergestellt hat. Also was ich ganz interessant fand in der Vorbereitung ist beispielsweise das Indisch-Gelb, das aus dem Urin von Kühen hergestellt wurde, und zwar von Kühen, die nur Mangoblätter gegessen haben. Also was gab es da sonst noch so für Einfälle?
Ja, das sind natürlich teilweise relativ gruselige Verfahren, wie Farbstoffe hergestellt worden sind. Das älteste synthetische Pigment, was wir kennen, ist das ägyptisch-blau. Das wurde wirklich schon vor 4.000, 5.000 Jahren hergestellt synthetisch. Dann ist es irgendwann wieder verloren gegangen.
Lapislazuli.
Lapislazuli ist noch etwas anderes. Das war zu kostbar. Ja. Mhm. Also es gab ein Alltagspigment, was irgendwie hergestellt wurde. Das war auch schon teuer, das ägyptisch-blau. Aber Lapislazuli wurde damals schon aus den Höhlen Afghanistan tatsächlich über Handelswege durch die ganze damals bekannte Welt gefahren. Und tatsächlich finden wir das aber auch nur bei den Herrschern, die besonders wichtig waren. Das heißt, da merkt man schon, Sinn der Farbe ist natürlich Status anzeigen. Ja. Das heißt, umso wertvoller die Farbpigmente sind, umso wichtiger ist eigentlich auch der Mensch in der sozialen Hierarchie.
Das menschliche Auge ist in der Lage, 2,4 Millionen unterschiedliche Schattierungen im Lichtspektrum zu unterscheiden. 2,4 Millionen, das ist völlig unvorstellbar für mich. Die Suche nach neuen Farben scheint also immer noch unendlich zu sein. Eine neue Farbe, die kürzlich für Schlagzeilen gesorgt hat, war das Vanta Black, das schwärzeste Schwarz, das 99,96% des Lichts absorbiert. Wie kommt es eigentlich, dass immer mehr neue Farben entstehen können?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also es wird natürlich geforscht. Vanta Black ist natürlich erstmal, wie viele unserer Neuerungen, eine militärische Entwicklung. Das heißt, wenn sie etwas unsichtbar machen wollen, muss man natürlich überlegen, man kann Farbe, ja, das Verschwinden ist natürlich auch eine biologische Funktion der Farbe, die Tarnung, ganz klar, schon immer so, auch viele Tiere tarnen sich über Farben. Auch unsere Melanine in der Haut dienten natürlich mit der Tarnung. Das heißt, diese Erdfarben sind für Tarnzwecke entwickelt, und genauso ist das bei uns. Also für das Militär wurde dann quasi versucht, eine Farbe, die man quasi überhaupt nicht sehen kann, die alles komplett unsichtbar macht, zu erfinden. Das war dieses Vanta Black, also Militär, Messfahrt, Raumfahrt. Im Prinzip funktioniert das über Nanolichteffekte. Ja, das heißt, ähnlich wie die Schmetterlinge, die haben ja auch, einerseits haben sie Farbstoffe in der Haut, andererseits haben sie so Nanogitter. Ja, so ganz kleine, mit ihren Schuppen machen sie so ganz kleine Nanogitter, und das sind diese wunderschönen schillernden Töne, die man eigentlich gar nicht anders herstellen kann. Genauso funktioniert dieses Vanta Black. Es sind also Kohlenstoffe, und die erzeugen das schwärzeste Schwarz einfach irgendwie durch diese Gitter, die man dort hat. Das heißt, die sind 10.000 Mal feiner als ein Haar und absorbieren ungefähr 99,96% des auftreffenden Lichtes. Das heißt, das ist so verblüfft, wenn Sie also so ein bisschen Vanta-Black-Pigment auf Ihren Tisch schütten, denken Sie, da ist ein Loch, und wollen Ihre Hand durchstecken.
Das schwärzeste Schwarz, ägyptisch-blau und Kuh-Pipi-Gelb. Die Welt der Farben, ein unendliches Spektrum, und wir könnten wohl noch ewig so weitermachen. Aber hier in der Echtzeit warten noch andere Geschichten auf uns, und auch die sollen und wollen noch erzählt werden. Axel Büther, Farbforscher und Professor für visuelle Kommunikation in Wuppertal. Vielen Dank für das Interview. Das ist die Echtzeit mit mehr Farbewagen. Farben, das größte Kommunikationssystem der Menschheit. Davon haben wir eben gehört. Aber Was passiert, wenn die eigene Welt ohne Farben auskommen muss? Wir begegnen gleich einem Mann, dem es genauso geht. Er führt ein Leben in Schwarz-Weiß, genauer gesagt in vielen verschiedenen Schattierungen von Grau. Seine Sehstörung heißt Achromatopsie und ist selten. In Deutschland sind nach Schätzungen etwa 2700 Menschen davon betroffen. Hans-Werner Merkelbach hat meiner Kollegin Bettina Ritter erzählt, wie er ohne Farbe lebt.
Man könnte sagen, Grau ist meine Lieblingsfarbe, denn ich habe keine Vorstellung davon, was Rot oder Gelb oder so etwas ist. Wenn Menschen gefragt werden, was ist deine Lieblingsfarbe? Ach, Blau, da assoziiere ich nichts mit. Das ist für mich eine Buchstabenkombination oder ein Wort, aber nichts, was ich beschreiben oder empfinden könnte. Natürlich spricht meine Frau auch schon mal, das kannst du in den gelben Mülleimer werfen. Und ich sage dann, in welchen gelben? In den roten gelben oder in den blauen gelben? Dann ist das zwischen uns wieder geklärt, weil ihr dann auch in der Sekunde nicht bewusst war, das kann der ja gar nicht sehen, welcher es ist. Lernen kann man da nichts. Also ich kann lernen, dass das Hemd, das ich jetzt anhabe, rot ist, weil ich die Marke des Hemdes kenne und die Art der Knöpfe kenne. Das sind immer so Submerkmale, durch die ein Achromat oder ein Farbenblinder dann ja von Farben sprechen kann. Das einfachste Submerkmal ist die rote Ampel. Das Licht ist oben und grün ist unten. Das ist gelernt und hoffentlich immer richtig. Ich erinnere mich, als ich die Diagnose bekam, Farbenblindheit, das war für mich ein Stück auch Befreiung. Ich habe das fast fröhlich meinen Eltern erzählt, weil mir dann klar war und ich meinen Eltern klar machen konnte, ich bin kein dummes Kind, das diese Farben einfach nicht lernen kann oder nicht lernen will, sondern ich habe diese Sehstörung, Farbenblindheit, und ab heute brauche ich nicht mehr Schuhe zu putzen und keine roten Schuhe mit schwarzer Schuhcreme einzucremen. Von Krankheit spreche ich nicht so gerne. Eine Krankheit ist so etwas, das kommt und das geht dann hoffentlich auch wieder, wie eine Erkältung. Die Achromatopsie ist eine angeborene Sehstörung, die ist genetisch bedingt und sie ist bislang nicht therapierbar. Ja, es gibt sogenannte Kantenfilterbrillen. Das sind Gläser, die das Licht an einer bestimmten Lichtfrequenz so kappen, dass uns Achromaten die aggressiven, blauen, kalten Anteile des Lichtes gar nicht erreichen, also unser Auge nicht erreichen. Dadurch wird die Empfindung der Helligkeit für uns erträglicher. Manchmal bin ich da auch jetzt nicht mit im Reinen. Sie können mich auch in Lebenssituationen begleiten, in denen ich recht ungehalten bin. Ich erlebe es ja jetzt bei Jüngeren immer wieder oder bei Eltern, die Kinder und Jugendliche haben, die dann den Kindern erklären müssen, nein, nein, einen Führerschein wirst du nicht machen können. Oder den Beruf, den wirst du nicht ausüben können. Das sind schon Situationen, in denen man durchaus frustriert sein kann.
Grau in Grau, Leben mit Farbblindheit. Hans-Werner Merkelbach hat uns sehr persönlich von seinem Alltag ohne Farbe erzählt. Bettina Ritter hat ihn getroffen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Jetzt geht es ja noch um Sympathiewerte schaffen bei den jungen Leuten. Das hast du vielleicht auch schon erlebt, wenn junge Leute auf dem Handy telefonieren in der U-Bahn und sagen, ich bin gerade, keine Ahnung, weiß nicht, wo ich jetzt bin. dass du diese Ratlosigkeit auch mal spiegelst, mal übernimmst. Du musst ja auch nicht mal allwissend sein. Das ist ja auch sehr von oben herab.
Sehr gut,
dass du auch mal sagst, nächster Halt, weiß ich nicht.
Also vielleicht so, nächster Halt ist so scheißegal, warte. Gleich. Nächster Halt, ey, frag deine Mutter. Mhm. Schlag bitte nach auf euren iPads, was jetzt nächster Halt ist und sagt mir Bescheid unter 030-492-231. Eure Ansagerin.
Schön. Die finde ich auch gut, wenn du auch so Angebote machst, weißt du?
Ja? Okay.
Wenn ich so mit Schlips und Anzug auf dem Damenklo stehe, mag ich Kinder. Die fragen nach meinem Geschlecht und ich nicke oder schüttle den Kopf. Je nachdem.
Farben wirken und zwar immer und auf alle, die sehen können. Dahinter steckt ein biologischer Code, der sich über Jahrtausende entwickelt hat. Die beruhigende Wirkung von Grün ist ein Beispiel dafür. Das heißt aber auch, mit dem richtigen Farbkonzept kann man eine ganz gewöhnliche Wohnung deutlich aufwerten. Ob das funktioniert, hat Katja Bigalke ausprobiert und sich mit einem Architekten mit Farbexpertise beraten lassen. Katja, wie ist das abgelaufen?
Ja, also ich hatte das Glück, dass sich ein Freund einer Freundin, der Architekt Christian Hertweg, der kennt sich sehr gut aus mit Farbinnengestaltung und Räumen und der hat sich freundlicherweise angeboten, mal bei mir vorbeizuschauen und seinen professionellen Blick in meine doch relativ wild gestaltete Wohnung zu werfen, die in der Tat, wie ich finde, einige Schwachstellen hat.
Was ist das Problem?
Also das Problem ist meine Wohnung, die ich mir mit meinen beiden Kindern teile, die ist ziemlich voll. Da stehen und liegen also ziemlich viele Dinge rum, Möbel, Bücher, Spielzeug. Und wir haben durchaus selbst auch mal mit Farben an den Wänden experimentiert, aber unsere Farbvorlieben sind halt ein bisschen unterschiedlich, die von mir und meinen Kindern. Und das wirkt dann eher chaotisch als elegant.
Und konnte Christian Hertweg dir da helfen und Klarheit bringen?
Also ich denke schon. Also das Ganze begann damit, dass wir uns erstmal grundsätzlich über Farben verständigt haben. Wir saßen da also in meiner nicht mehr ganz so weißen Küche und haben uns Farben angeguckt. Er hatte so ein paar Farbfächer dabei, zwei mit dem sogenannten Rahlfarben. Und dann hatte er noch drei Fächer von Farbherstellern dabei, mit denen er gerne zusammenarbeitet.
Bei den Farben gibt es eben Hersteller, die mit mineralischen Pigmenten arbeiten. Und es gibt Hersteller, die mit chemisch synthetisierten Pigmenten arbeiten. Und dann gibt es noch die Kategorie Hersteller, die mit wirklich Naturpigmenten arbeiten. Und wenn man jetzt so ein bisschen einen ökologischen oder einen traditionellen Ansatz hat, dann wäre natürlich die letzte Kategorie das, was man bevorzugen würde. Mhm. Und da ist auch das Spannende, man kommt dann auch wieder auf einen sehr klassischen Farbkanon, weil das eben die Farben sind, die über Jahrhunderte einfach hergestellt werden konnten aus den natürlichen Ressourcen. Also man kennt es so ein bisschen aus Namen vielleicht, Umbra oder gebrannte Sienna.
Aber sieht man das dann auch tatsächlich, also diesen Unterschied zwischen den natürlichen und den synthetischen Pigmenten?
Ja, offenbar kann man das. Christian Hertweg jedenfalls, er hatte mir das ganz gut erklärt, was denn genau jetzt der Vorzug von Naturpigmenten ist.
Naja, es ist ein bisschen so wie ein Musikstück in MP3-Qualität und ein Musikstück in zumindest digitaler Vollauflösung oder sogar analoge Schallplattentechnik. Also die Töne sind einfach reicher, haben eine größere Tiefe. Also auch das ist nicht esoterischer Humbug, sage ich mal, sondern es ist ja wirklich physikalisch messbar.
Ja, das klingt dann auch gleich irgendwie kostspieliger. Wahrscheinlich sind die Farben viel teurer.
Ja, ich denke, das sind sie oder natürlich sind sie das auf jeden Fall, so wie das leider oft ist. Aber ich finde das immer ganz gut, erstmal sich an dem zu orientieren, was eben wirklich gut ist. Kompromisse kann man ja dann immer noch machen und deswegen sind wir dann tatsächlich auch erstmal mit seinem Le Corbusier Farbfächer durch die Wohnung gelaufen und haben dann gleich eben auch mit der Küche angefangen, die wirklich ganz dringend mal einen neuen Anstrich braucht.
Vielleicht ist das auch mal der Anlass, tatsächlich gleich eine komplett neue Farbe hier zu wählen. Ich finde das ehrlich gesagt ganz schön schwierig, weil vom Vermieter hier vorgegeben eben diese weißen Fliesen an der Wand sind. Da finde ich das schon schwierig. Was setzt man gut ab von diesem Weiß, ohne dass man jetzt diese sehr langweiligen weißen Fliesen besonders in den Vordergrund rückt? Dann ist das hier auch das Zimmer, wo meine Kinder ihre Bilder aufhängen dürfen. Das ist also sehr bunt auf der einen Seite und ansonsten habe ich mich hier relativ weiß eingerichtet, ja. Wie würde man denn jetzt hier vorgehen?
Also nicht mit dem gleichen Weiß, was die Fliesen haben, sondern hier würde ich wirklich auch auf leichte Grautöne gehen. Ja, das Interessante an Farben ist ja auch, dass sie in verschiedenen Licht anders wirken. Und wenn nicht so viel Licht in einen Raum kommt, also im Flur oder wie es jetzt hier in der Küche, dann empfehlen sich Farben, die einen leichten Blauanteil haben. Sowas zum Beispiel.
Das ist noch blau? Das sieht ja blau, aus wie so Elfenbein eigentlich fast, ne?
Ja, man muss
ins Licht halten.
Man muss es mal ins Licht halten.
Ah ja, stimmt.
Also das ist auch ganz wichtig, man muss es ins Licht halten und an die Fläche, die damit bemalt wird.
Ah ja, da sieht man dann sofort das Blau, ne? Mhm.
Das könnte ich mir vorstellen, das wäre auch zu den Fliesen ein ganz kleiner Kontrast. Man könnte auch zum Beispiel jetzt die Wand, wo die Kinderbilder hängen, mit einer hellen Umbra streichen, dass die so ein bisschen zusammengezogen wird. Also wenn einem das jetzt zu chaotisch ist, wenn ich das jetzt hier so drunter halte,
ja.
Es wirkt so ein bisschen wie ein Passepartout für diese ganzen Bilder. Also es gibt in so einen Rahmen und zieht die so zusammen und lässt sie eigentlich schöner wirken, würde ich sagen, weil die Farben eben mehr strahlen können, als wenn sie jetzt eben auf diesem Weiß sitzen.
Ja, und es hat mich tatsächlich auch überzeugt. Also ich fand das auch schöner. Umbra, hat mir Christian Hertwig auch erklärt, ist eben so eine integrative Farbe, so hat er das genannt, die im Prinzip eben alle Pigmente des Farbspektrums in sich trägt und so eben auch so ein buntes Chaos ganz gut ordnen kann.
Das heißt, Christian Hertwig ist auf keinen Fall Weiß-Fan, das merkt man sofort. Mich überrascht das ein bisschen, denn ich hatte in der letzten Zeit den Eindruck, dass die Idee, alles möglichst farbenfroh anzumalen, ein Trend auch durch diese britischen Farbmarken, langsam irgendwie wieder überholt ist und Räume auch wieder ja selbstbewusster auch nur weiß sein können.
Also das kann ich definitiv sagen, ein Weiß-Fan ist Christian Hertwig sicher nicht. Und Farbe, sagt er, ist tatsächlich das günstigste Mittel zur Gestaltung von Wohnräumen. Und darauf sollte man einfach auch nicht verzichten. Natürlich punktuell jetzt eben auch nicht auf Weiß, aber dieses strahlende Weiß, was man so aus den Baumärkten kennt, das findet er tatsächlich total schwierig.
Weil Weiß ist eine Farbe, die ja den größten Teil an Licht reflektiert. Und damit die Wände, die Möbel, die Gegenstände in den Vordergrund rückt. Das Auge stellt ja seine Netzhaut, seinen Sehschlitz auf den Punkt ein, der am hellsten ist. Und deswegen werden die weißen Flächen sozusagen wie so ein Abgleich genommen. Und wenn man jetzt alles weiß macht, dann ist man eigentlich überfordert. Und so ein bisschen ist es so, wenn man in eine Galerie geht, die sind ja auch immer die sogenannten White Cubes, die sind eigentlich grauenhaft. Weil das, was dann da ausgestellt wird, das wird sozusagen von der ganzen Umgebung überstrahlt.
Also zum einen, weiß ist nicht gleich weiß. Und wenn weiß, dann lieber mit gebrochenen Weiß arbeiten, also mit irgendwelchen gedeckteren Tönen.
Genau. Also da gibt es ja auch etliche Schattierungen und immer mehr Schattierungen, habe ich den Eindruck. Und die lehnt er ja auch gar nicht ab. Vor allem nicht für Decken zum Beispiel. Da macht so ein heller Anstrich zum Beispiel oft auch durchaus Sinn.
Also oben hell ist nicht verkehrt, das stimmt schon. Das hat auch wieder mit unserer natürlichen Wahrnehmung zu tun. Also wenn wir durch die Welt gehen bei Tag, dann ist natürlich die Helligkeit kommt von oben. Was man eben nicht machen sollte, ist dann die Decke so hell wie möglich zu streichen im hellsten Weißton, weil dann spielt sie sich wieder so in den Vordergrund, dass sie wieder runterkommt optisch.
Also dann eher eben der gedeckte Weißton mit einem Blauanteil. Und so eine Farbe hat er mir dann auch tatsächlich für die Küchendecke empfohlen. Ich habe aber auch noch ein paar andere Regeln dazu gelernt, dass man zum Beispiel mit dunklen Farben einen Raum optisch verbreitern kann. Und für meinen winzigen fensterlosen Flur zum Beispiel, der ist vielleicht so 3,5 Quadratmeter groß und der hat mir da gesagt, eine Wand und die Decke, die könnte ich durchaus in einem ganz dunklen Umbra streichen. Und die Wirkung dieser dunklen Töne, die kennt man ja vielleicht so aus dem Theater, wo der Hintergrund ja auch oft schwarz ist und sich dann so einer bestimmten Größenbestimmung ja entzieht, also eigentlich größer wirkt. Und das würde ich tatsächlich auch ganz gerne mal ausprobieren.
Habt ihr auch über die psychologische Wirkung von Farben gesprochen?
Haben wir, wobei man da auch ganz schön vorsichtig sein muss, hatte ich den Eindruck. Also nicht jedes Rot zum Beispiel regt immer auf jeden Fall auf und nicht jedes Gelb macht immer und auf jeden Fall fröhlich. Und das hat eben auch ganz viel mit dem Lichteinfall zu tun.
Ja, weil da auch eben die Physik ins Spiel kommt. Also Gelb, diese gelben Pigmente brauchen einfach, um ihre Leuchtkraft zu entfalten, unheimlich viel Licht. Man merkt es zurzeit, jetzt ist ja gerade so Ende Oktober, Anfang November, die Blätter sind gelb. Wenn die Sonne da drauf scheint, es ist wunderschön, es sieht aus wie Gold und man möchte nur noch da sein. Sobald die Sonne weggeht, ist es nur noch traurig.
Das waren ja jetzt ziemlich viele Anregungen und Farbe scheint ja tatsächlich ein komplexes, großes Thema zu sein. Hast du denn jetzt tatsächlich das Gefühl, dass du mit der richtigen Farbwahl deine Wohnung irgendwie verbessern und aufwerten kannst für dich? Also, und hast du vielleicht sogar schon damit angefangen?
Nee, angefangen habe ich noch nicht. Aber ich habe Hoffnung, sagen wir es mal so. Und ich finde auch tatsächlich immer dieses Spielen mit Farben, ich finde, das macht Spaß. Und Christian Hertwig hat mich schon auch davon überzeugt, dass man eben mit Farben auch Schwächen korrigieren kann. Mein Eindruck war immer, wenn man diese bunten Farben in diesen Wohneinrichtungszeitschriften sieht, dann müssen das immer ganz pompöse und tolle Wohnungen sein.
Wo man das inszeniert quasi.
Genau, wo man das inszeniert und dann stimmt da die Architektur und alles ist toll. Aber da hat er auch gesagt, so, das hat wirklich Tradition, auch in ganz einfachen Gebäuden durchaus mit Farben eben was auszurichten. Und das nehme ich mir mal zu Herzen.
Das nehmen wir jetzt mal als Aufforderung für den dunklen Herbst mehr Farbe in unsere Wohnung zu bringen. Katja Bigalke, danke für das Gespräch.
Hat mir Spaß gemacht.
Sie hören das Zeitgeist-Magazin Echtzeit und wir wagen Farbe. Und jetzt wollen wir uns an ihrer Pracht nicht nur satt sehen, sondern im besten Fall auch satt essen. Kochen nach Farben. Matthias Finger hat es selbst mal ausprobiert und beginnt seinen Selbstversuch klar im Supermarkt.
Allein das Einkaufen ist ja schon eine totale Freude, wenn man so einen Wagen hat, in dem man dann ganz viele verschiedene bordeauxfarbene Lebensmittel reinlegen kann. Ich muss zugeben, rotes Salz habe ich nicht bekommen, aber ich vermute mal, wird auch ohne gehen müssen.
Heute koche ich monochrom. Das Menü soll in einem einzigen Farbton gehalten sein, Weinrot. Diese Farbe schlägt Designerin Tatjana Reimann aus Berlin in ihrem Buch Kochen nach Farben für diesen Monat vor.
Eine rote Zwiebelsuppe und einen dunkelroten Salat. Dazu Traubensaft und als Hauptgang Steak mit Sauce Bordelaise an Balsamico-Kartoffeln und rote Beete.
Dazu noch Rotweinsorbet. Hört sich edel an, weil viele Zutaten in der Menübeschreibung gleich mit genannt werden. Kochen nach Farben war für Reimann zunächst ein Experiment. Andere schreiben den Farben ihrer Lebensmittel eine tatsächliche Bedeutung zu.
Rot steht für Herzgesundheit, gestärktes Immunsystem und eine blutdrucksenkende Wirkung. Die violette Farbe von Auberginen, Trauben und Co. steht häufig für eine positive Wirkung auf die Zellgesundheit und für Inhaltsstoffe, die gut fürs Gehirn sind.
Heißt es in einem Video der Zeitschrift Cosmopolitan. Ob das Essen in den Farben des Regenbogens wirklich etwas bringt? Da sind Wissenschaftler skeptisch. Klar hingegen ist, Rot und Orange sind positiv besetzt. Als Zeichen der Reife versprechen sie Süße. Ein Freund hat mir beispielsweise erzählt, dass roter Saft auch gut für die Männergesundheit sein soll. Die Lebensmittelindustrie nutzt unsere emotionale Bewertung des Essens anhand der Farbe aus und setzt beispielsweise beim Orangensaft auf dunkle Farbtöne.
Dieser Saft wäre süßer und auch aromatischer als der exakt selbe Saft. Wenn er dann etwas heller erscheint, wird er nämlich üblicherweise etwas säurehaltiger und weniger fruchtig beschrieben.
Erklärt die Psychologin Katrin Ola aus dem Forschungszentrum Jülich. Vorsichtiger sind wir bei der Farbe Grün. Damit assoziieren wir zum Teil bitteren Geschmack. Unreife und verdorbene Lebensmittel können ebenfalls grün sein. Neu ist das Essen nach Farben jedoch nicht. Früher wurden gern Gerichte in den Nationalfarben kreiert. Anlässlich eines Besuchs der Königin Margherita im 19. Jahrhundert erhielt das italienische Nationalgericht aus dem damals gerade in den neuen Staat einverleibten Neapel seinen Namen.
Wir kennen alle diese berühmte Pizza Margherita, wo also Tomate, Mozzarella und ein paar Basilikumblätter drauf sind. Und das sind ja auch die italienischen Nationalfarben der Tricolore. Das Gleiche geht übrigens auch bei der Insalata Caprese, ja?
In der Farbkombi Grün-Weiß-Rot, sagt Kulturwissenschaftler Peter Peter aus München. Bei uns gibt es ja auch die Pücklerschnitte in Schwarz-Rot-Gold. Peter hat auch eine Erklärung parat, warum mein geplantes Dinner in Weinrot schmecken könnte.
Wenn man jetzt monochromes Essen macht, also alles nur gelb ist, dann wird man sozusagen von der Farbe nicht abgelenkt. Wenn alles gleich ist, dann ist man sozusagen gezwungen, sich stärker auf den Eigengeschmack zu konzentrieren. Also es ist nicht nur Spielerei und Gag, sondern es könnte auch sensorisch spannend sein.
Als Versuchskaninchen für das bordeauxfarbene Steak mit Sauce Bordelaise an Balsamico-Kartoffeln und Rote-Bete-Salat. Unter anderem wähle ich meine Freundin aus.
Ändert das was am Geschmack, dass das jetzt alles in einem Farbton gehalten ist?
Das ist irgendwie alles so in einer Farbharmonie und in einer Geschmacksharmonie. Und die Geschmäcker sind halt auch so ein bisschen angeglichen, also die passen ganz gut zusammen. Es ist halt eher so mild und fein, ein bisschen süß-sauer.
Weil das farblich harmoniert, könnte es auch geschmacklich harmonieren.
Genau, und es passt auch irgendwie geschmacklich auch wirklich alles zusammen.
Das Essen ist ein voller Erfolg. Auf jeden Fall kombiniert man beim Kochen nach Farben Zutaten, die man sonst nicht kombinieren würde. Insgesamt kann ich noch 11 weitere einfarbige Menüs aus dem Buch von Tatjana Reimer nachkochen. Für jeden Monat eins. Weiß, hellgrün, beige. Nur vor einem Essen ganz in schwarz. Da graut mir vor.
Das Auge isst eben mit. Wie Farben schmecken können und was monochromes Kochen ist, hat uns Matthias Finger erklärt. Hier in der Echtzeit auf Deutschlandfunk Kultur.
Klassik drastisch.
Lippenbekenntnisse zweier Nerds. Von und mit David Striesow
und Axel Ranisch.
Und weil wir von David Striesow und Axel Ranisch nicht genug bekommen können, wiederholen wir heute Klassik drastisch Folge 18. Engagiert und enthusiastisch wie immer in dieser Serie reden die zwei und überschlagen sich dabei geradezu. Es geht um Giuseppe Verdis Schaffen, aber auch um Lämmer, Altenheime und Monster.
Es gibt eine musikalische Gattung, die ist ein bisschen unheimlich. Ja? Sie ist, sie steht nahe dem Tode und es hat meistens etwas mit dem Komponisten zu tun, der sie geschrieben hat, weil man bei Mozart kann man es ganz deutlich sehen, weil es eigentlich meistens ihr eigenes Requiem ist. Jedenfalls verbindet der Hörer das automatisch
Mozart
durch
Mozart. Während des Requiems gestorben.
Es ist eine Auftragsarbeit gewesen und es war im Prinzip war es sein Requiem. Ja. Das ist ganz tragisch. Wir reden aber heute nicht über Mozart, sondern ich wollte dir das Verdi-Requiem mitbringen, weil es
die
einfach großartig ist.
Größte geistliche Oper aller Zeiten.
Sagt man, genau.
Ist so.
Seine beste Oper, sagt man ironischerweise.
Ja, und man hat bestimmt ein bisschen recht. Es ist ein so groß angelegtes Werk.
Ja.
Aber wem hat es eigentlich gewidmet?
Es ist eine etwas verworrene Geschichte. Er hat am Anfang eine Messe für Rossini schreiben wollen und hat dazu 12 der besten Komponisten des Landes, also Italiens, zu sich gebeten und die haben da eine schöne Messe komponiert. Er selber war für den Schlusssatz verantwortlich. Diese Aufführung kam leider nie zustande, aber dieser Schlusssatz kam irgendwann wieder aus der Schublade und er nahm diesen Schlusssatz, den er komponiert hatte, und nahm ihn als Zentrum für sein neues Requiem.
Ja.
Und dieses Requiem war nun für den ersten Todestag eines seiner besten Freunde, Alessandro Manzoni, des Gesichts der Freiheitsbewegung Italiens in der Zeit.
Und er war selbst Freiheitskämpfer.
Und er war ja selber Viva Verdi, er war selber Freiheitskämpfer.
Viva Verdi! Viva Verdi! So, das heißt, er hat dem großen Freiheitskämpfer ein
Requiem geschrieben.
Und ein richtig großes.
Ein konzertantes Requiem im Übrigen, was also weniger liturgisch
raus aus der Kirche,
rein
in die Konzertsäle.
Genau. Richtet sich aber in Aufbau und Text nach der römisch-katholischen Liturgie.
Vier Solisten,
großes Orchester, Chor.
Und du hast ein Stück als erstes rausgesucht?
Ich würde Kyrie.
Wo die Solisten alle
Stück für Stück vorgestellt werden und nach auftreten.
Der Tenor?
Tenor fängt an.
Man merkt schon den großen Anspruch des Werkes.
Der Bass übernimmt. Und Sopran.
Sehr tief.
Und geht dann in die Höhe.
Wow. Und jetzt kommt die Altstimme, die in diesem Requiem so wunderschöne Passagen hat.
In diesem Fall Christa Ludwig als Mezzo.
Und jetzt.
Und das klingt doch jetzt schon wie ein Opernfinale.
Genau.
Das ist der Beginn des.
In der Weiterführung werden lauter Arien werden.
Wahnsinn.
Und du hast auch später das Gefühl, dass es sich aus Arien zusammensetzt.
Ja.
Die Auftritte der Sänger sind Arien.
Thank you.
Ja. Er hatte davor Jahre, wo er nichts geschrieben hat, wo er sich zurückgezogen hat. Er hatte Schaffenszeiten von 6 Jahren, wo er 11 Opern geschrieben hat, einfach ja, um finanzielle Mittel anzuhäufen, um sich zurückzuziehen auf sein Landgut. Und dann wieder schaffensfreie Zeiten gehabt hat, Straßen gebaut hat, Schulen gebaut hat, ein Altenheim,
was
bekannt ist. Ja,
Casa Verdi, ja, in Mailand.
Für alte Musiker und Sänger.
Mit diesem wunderschönen Film von Daniel Schmidt, Il Bacio di Tosca.
Und dann hat er wieder geschaffen. Dann hat er mit über 70 Jahren von seinem Verleger einen Draht hinbekommen zu einem Librettisten.
Boito.
Genau.
Arrigo Boito.
Mit dem er dann seine letzten beiden großen Ostern,
Falstaff und
Othello geschrieben hat.
Und wir befinden uns jetzt in der Zeit quasi, alle Opern sind geschrieben, bis auf die letzten
zwei. Bis auf die letzten, 1874.
Und dann kommt dieses Monster Dies Irae, oder?
Ich meine, das ist... Da ziehen die Heerscharen auf.
Ich meine, man muss das Mozart Dies Irae erstmal toppen, aber
ja,
das.
Aber das, das haut nochmal einen mehr.
Boah!
Hervorragend.
Das ist in der Totenmesse quasi eine riesengroße Sequenz, wo geschildert wird, wie man also vor das jüngste Gericht tritt, wie man dann seine Sünden darlegt und wie man dann letztendlich wie einem vergeben wird für das, was man getan hat und man zum Schaf wird, nicht wie wir alle doch nur Schafe sind.
Genau, das ist Lamm Gottes, das kommt ja dann mit Chor und Alt und Sopran daher und zwei Flöten. Ich finde das so wahnsinnig schön. Zwei Flöten und zwei Frauenstimmen. Ich bin wahnsinnig begeistert von diesem Werk. Es endet in einem Schlussakkord, den ich dir nicht vorenthalten will. Und weißt du, woran mich das erinnert? An Heidens Schöpfung und es werde Licht.
Ja, und es werde Licht.
Ja?
So wie Heiden anfängt, hört
das Leben auf.
Oh Gott. Ja.
Ich meine, der Übergang in die andere Welt. Das ist das Ende.
Schöner kann so ein Requiem nicht aufhören.
Gänsehaut.
Ja. Dankeschön, David.
Gerne, Axel.
So ist es, wenn man klassische Musik liebt. Das war die 18. Folge von Klassik drastisch mit David Striesow und Axel Ranisch. Und dabei ging es um Giuseppe Verdi. Und das war die Echtzeit. Sie können nicht nur uns als Podcast abonnieren, sondern auch unsere Serien auf deutschlandfunkkultur.de. Mein Name ist Mandy Schielke. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.